Also, dann reihen wir uns doch ein in diese Reihe von Hiob, wie wir kürzlich gehört haben, Daniel im Feuerofen, Paulus, Josef. Diese Leute haben Geschichte geschrieben, sind in die Ewigkeit eingegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sprechen heute noch von ihnen, wir lesen ihre Worte. Ihre Biografie ist heute noch für uns von großer Bedeutung, für die ganze Welt von Bedeutung. Sie sind Leute, die sind überall bekannt, auch in der Welt. Und sie hatten alle miteinander gemeinsam, dass es ihnen auch mal richtig, richtig dreckig ging. Dass es ihnen gar nicht gut ging. So, komischer Konflikt, ja, komischer Gegensatz. In Psalm 138, Vers 3, da heißt es, da sagt David: An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet, du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Und David gehört auch in diese Reihe von Leuten, von denen alle Welt spricht. Jeder weiß, wer David war. Aber durch was für schwierige Situationen ging der durch? So, das ist bemerkenswert. Also die Bibel ist voll von solchen Leuten, die in die Ewigkeit eingingen, die von Bedeutung sind, deren Leben richtig Gewicht hat, aber die durch Dinge durchgingen, das wünscht sich keiner von uns. Und wir leben ja auch in einer Zeit der Klagen. Ob man nun die Nachrichten hört oder ob man sich mit Menschen auf der Straße unterhält oder mit dem Nachbarn. Es gibt immer viel zu klagen. Klar, das Erste, was die Leute sagen, ist, ach, mir geht's gut, ne? Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Wenn da nicht dies und das und jenes wäre. Man will ja nicht klagen. Der Satz kommt dann auch. Aber. Und dann gibt es eine lange Liste von Beschwerden. Ärger bei der Arbeit, gesundheitliche Probleme oder Probleme mit Beziehungen, der Ehepartner, die heranwachsenden Kinder, die sich abnabeln. Oder deine Eltern sind alt geworden und brauchen viel mehr Aufmerksamkeit und zehren deine ganze Kraft. Oder es gibt finanzielle Engpässe, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass man da drüber steht oder irgendwie gut durchkommt. Alles nicht so sicher. Ganz klassisch der böse Nachbar, mit dem man immer Streit hat, bis hin vors Gericht. Irgendwas ist immer. Die Welt der Klagen. Und es ist ja tatsächlich auch so, es gibt tatsächlich reale Nöte, die einem im Herzen wehtun. Wenn man davon hört, ja, man ist vielleicht selber nicht betroffen, aber dieses Mitgefühl, ja, es geht vielen Menschen wirklich real schlecht. Wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du darauf? Was ist deine Reaktion? Wie gehst du damit um? Mit dieser dich umgebenden Welt? Mit den Nöten, mit dem Leid. Ich habe mich erinnert, als ich damals so kurz vor dem 17. Lebensjahr war, kurz bevor ich auch Christ wurde, da habe ich eben so eine undefinierbare Last gespürt. Ich konnte die nicht einordnen. Ich wusste nur, ich habe irgendwie ein bisschen Bammel vor der Zukunft. Ja. Wir haben da in der Schule dann schon die ersten Unterrichtsstunden in Biologie gehabt über die Umweltverschmutzung und dass diese Erde Ressourcen hat, die zu Ende gehen können. Und ja, da waren schon so die ersten, da kam das so auf mit der grünen Bewegung, als ich noch in die Schule ging. Und das war so eine Zeit, wo ich mir dann auch Gedanken machte, wie will ich mal leben, wo will ich hin, wie stelle ich die Weichen jetzt? Und es war eine schwere Last, ich empfand es als schwere Last. Es gab zwar immer auch um mich rum meine Freunde und so, die das so ein bisschen, die einfach lockerer durchs Leben gingen, ich ging nicht so locker durchs Leben, hat sicher auch was mit dem Elternhaus zu tun, aber es kam dann schon eine Schwere in mein Leben, bis hin, dass mir immer wieder mal gesagt wurde, du guckst so ernst, du bist so ernst, was ist los? Und ich sagte nur, ach nix, nix ist, eigentlich geht es mir ja gut. Und doch wusste ich um eine Problematik, die ich nicht fassen konnte. Heute weiß ich, diese Erde ist unter einem Gericht und wir Menschen haben alle eine sehr, sehr schwere Last zu tragen, die Last der Sünde, dieses immer wieder das Falsche tun, gebunden zu sein an die Finsternis. Und es gibt, heute weiß ich, wo die Befreiung ist, heute kann ich jubeln und so wie vorhin Gott anbeten, weil ich rausgeführt wurde in die Freiheit. Ich habe diese Leichtigkeit geschmeckt von einem Leben ohne Schuld, gerecht gesprochen, gerechtfertigt, freigesprochen. Das ist total fantastisch, ja. Damals war es, ich kam auf diese Weise zum Glauben, dass ich Leute kennenlernte, die hatten, die brachten mir Aufmerksamkeit. Andere junge Leute, es waren auch nur Jugendliche wie ich, aber die hatten eine Freundlichkeit, eine Aufmerksamkeit für mich, die brachten mir Wertschätzung und ich dachte, haben die keine Probleme? Ja, die wirkten so übersprudelnd dankbar, die erlebten auch ganz konkret Dinge, die ließen einen erstaunen, ja, Versorgung. Also die Probleme bei diesen Leuten schienen gelöst. Das machte mich neugierig. Und ich fühlte mich unglaublich ermutigt in ihrer Gegenwart. Und das Beste war, das beruhte nicht auf ihnen selbst, sondern auf einer höheren Autorität. Sie sprachen von Gott, sie lasen aus der Bibel täglich, sie lasen und gingen täglich mit Gottes Wort um und es hat mir einen ganz neuen Zugang zur Bibel verschafft. Ich habe auf einmal ich kannte die Bibel ja aus dem Religionsunterricht, von der Konfirmation, wir hatten schon viel da drin gelesen, meine Schwester und ich, aber ich hatte keinen Zugang, Es war ein ganz geheimnisvolles Buch oder auch unverständliches Buch. Und ja, Jesus, klar, man wusste von dieser Person, aber kein Zugang. Und durch diese Leute wurde dieses Buch für mich lebendig. Die haben mir gezeigt, das ist relevant, das trifft zu. Für dich in deinem kleinen Alltag sind diese Worte hier drin, ja, zuständig. Das trifft dich, betrifft dich. Und ich kam zum Glauben durch dieses starke Zeugnis dieser Menschen. Es hat mich wirklich berührt und ich habe dann eben auch weiter gefragt. Ich habe Jesus selber angesprochen und kennengelernt. Und diese Freude kam in mein Leben, diese Sicherheit erlebt und auch die Gewissheit, dass das hier Gottes Wort ist und nicht nur irgendein schlaues Buch. Ich habe es durch Glauben erkannt. Der Glaube kam in mein Leben. Ich habe begriffen, dass das Buch Gottes Wort ist, dass Gottes Wort testbar ist im schnöden Alltag, da, wo man wirklich nichts von Gott sieht. Man kann dieses Wort da annehmen, glauben, testen und es wird sich beweisen als wahr. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch zufallen, ihr werdet keine Not haben, ich sorge für euch. Das kann man testen. Und mir fiel es nicht so schwer zu glauben, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil die Geschwister, die da um mich rum waren, die waren sehr kühn. Die haben kühnisch Entscheidungen getroffen und ich dachte, wow, Gott ist so real erfahrbar. Also es war der zum einen der Heilige Geist, der in mein Leben kam, aber zum anderen eben auch diese Gemeinschaft. Und das sage ich zur Ermutigung für uns alle hier. Gott will uns hier gebrauchen als Gemeinschaft, weil wir können etwas leben, was die Welt nicht hat. Wir können tatsächlich aus Glauben leben, ganz praktisch, in den ganz, ganz schnöden Alltagsdingen. Ob bei zu Hause, bei der Arbeit, wo auch immer. Jetzt und hier und heute. Am krassesten fand ich den Beweis von Gottes Zusagen, gerade dieses Matthäus 6, Vers 33, was ich vorhin zitiert habe. Wenn ich diese Leute besucht habe, und das habe ich oft getan in der Zeit, die hatten so eine kleine WG, der Tisch war immer randvoll gedeckt mit leckeren Sachen, mit Obst, mit Gemüse, mit frischen Sachen, reich gedeckt. Und es war nicht nur liebevoll zubereitet, ja, die haben auch wirklich, ja, da war kein Streit, wer macht heute Essen, sondern es war irgendwie, da war einfach so ein Engagement. Sondern es war eben auch diese Fülle und die bekamen jeden Tag irgendwas geschenkt als Gemeinschaft von irgendwelchen Leuten. Das hat mich schon berührt. Das kannte ich überhaupt gar nicht. Ich kam aus einer ganz anderen Mentalität, ja. Und da gab es auch keine Mahlzeit, wo nicht vorher gesungen und gebetet wurde, nicht nur ein Tischgebet, sondern reihum betete jeder und sagte irgendetwas zu Gott, irgendein Dank oder auch eine Bitte. Und die Loblieder, die kamen so fetzig daher, geschmettert. Ja, es war einfach von Herzen und das spürte ich und das hat mich sehr bewegt. Das war eigentlich das Zeugnis, was mich zum Glauben brachte. So habe ich dann auch, wenn ich in den Evangelien las, auf einmal Jesus lebendig vor Augen gehabt, wie er mit den Menschen gegessen hat, wie er das Brot brach und dankte und es seinen Jüngern gab und sie ihn daran erkannten. Mit was für einer Haltung muss er das gemacht haben? Mit einer Echtheit. Das haben wir. Wir haben diesen Schatz, wir haben diesen Charakter, wir haben dieses Wesen Christi. Und der Fluch damals bei Adam und Eva, als sie dann von dieser verbotenen Frucht aßen, der hieß ja unter anderem, im Schweiße deines Angesichts, mit Mühe sollst du dein Brot erwerben. Und auch die Sache mit dem Kinderkriegen wurde mit Mühe belegt, mit Schmerzen. Und die Beziehung zwischen Adam und Eva zerbrach und der eine sollte über den anderen herrschen und das Verlangen des einen sollte nach dem anderen sein. Das sind Dinge, das ist ein unglaublicher Schatten, der da auf die Beziehungen kam. Und in dieser Welt leben wir, diese Welt voll mit diesem Fluch. Da wird keine Ruhe reinkommen zwischen den Geschlechtern. Auch nicht, wenn sie alle gleich gemacht werden und man sagt, ja, Mann, Frau, was soll der Unterschied? Wir machen keinen mehr. Das Problem ist nicht weg. Ist überhaupt nicht weg. Da kommt keine Ruhe rein, bis Jesus kommt. Genauso mit dem Broterwerb. Da kommt keine Leichtigkeit rein, bis Jesus kommt. Aber da, wo er kommt, da ist Leichtigkeit. Ich habe mal so aufgeschrieben, was statt der Mühe des Lebens, statt der Sorge des Lebensunterhalts und statt dem täglichen Kampf des Alltags, was stattdessen durch Jesus in unser Leben kam. Und das ist Tatsache bei jedem, der ihn kennt. Auch wenn du das nicht spürst, auch wenn du das noch nicht so richtig umsetzen kannst, aber stattdessen kommt Freude an Schaffenskraft. Ja, ich freue mich, wenn ich was erledigt habe. Ich sage nicht, oh, endlich habe ich es geschafft, sondern ich freue mich an meiner Schaffenskraft. Und Weisheit kommt für Tun und Planen. Eine Weisheit, die hat nichts mit angelernter Intelligenz zu tun, sondern die kommt aus einem befreiten Herzen. Und es kommt Vision. Auf einmal kann ich nach vorne gucken. Vision für meine Vorhaben. Und natürlich die Hauptmotivation, die durch alles sich durchzieht, Liebe für den Nächsten. Das beflügelt. Kreativität, um die Not anderer zu lindern. Kreativität ist etwas, da braucht man Kapital, emotionales Kapital. Kreativität kommt nicht aus einem müden Geist, das wisst ihr alle. Auch Disziplin, auf die will ich nachher noch zurückkommen, weil das ist auch so ein Merkmal, was alle diese Leute, die ich vorhin aufgezählt habe, hatten. Disziplin, um regelmäßige Pausen einzulegen. Glaube an den Nachschub Gottes. Deshalb lege ich Pausen ein, weil ich glaube, dass Gott mir in dieser Zeit Nachschub gibt an Kraft, an Ideen, an Freude. Und dann kommt Stärke im Kampf. Der Kampf bleibt nicht aus, aber es kommt Stärke. Vergebung für Fehler. Ja, wer hat denn das? Das ist doch die größte Last, ja. Das, was uns so im Hinterstübchen unbemerkt mehr und mehr, je älter wir werden, belastet. Die vielen Fehler, die man gemacht hat. Und wenn man da tatsächlich diese 100%ige Entlastung erlebt, das beflügelt. Erholung im Schlaf ist nicht selbstverständlich. Und wir wissen auch von älteren Menschen, je älter man wird, desto weniger Erholung bringt der Schlaf. Man schläft nicht mehr so tief. Schlafprobleme sind weit verbreitet. Und wer Erholung im Schlaf findet, der kann dankbar sein. Und dann kommt zum Schluss auch die Dankbarkeit. Dankbarkeit für Gelingen, wenn mir was gelungen ist. Ich bin nicht gebunden daran, mir dann nur immer auf die Schulter zu klopfen und mich zu brüsten oder zu vergleichen, ich habe es geschafft, Edgebad, der nicht. Sondern diese Dankbarkeit hat was mit Demut zu tun. Ich weiß, dass es mir gelungen ist, kommt eigentlich von einem Höheren. Gott hat mir Gelingen geschenkt. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Ich bin beschenkt. Und letztendlich, das alles bewirkt in uns gefüllte Hände und ein gefülltes Herz, um auszuteilen. Die Brotvermehrung ist für mich immer so ein ganz besonderes Beispiel. Ja? Bring doch das Wenige, was du hast, zu Gott. Und er vermehrt es so stark, dass du austeilen kannst mit dem Wenigen. Es gibt noch viele andere Beispiele. Auch diese Frau, zu der Elia kam und sie hatte nichts mehr, noch ganz ein bisschen ein Brot. Und er bat um dieses Letzte, was sie hatte. Und sie gab es und dann wurde ihr Mehl und ihr Öl vermehrt und sie wurde reich. Bei Jesus wird die Last des Lebens zu einem sanften Joch. Er hat das Schwerste für uns schon getragen. Und dann wird unsere Seele gesund. Nochmal, David, an dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Und ich würde gerne mit euch auch noch aus 2. Korinther lesen. Kapitel 11, Vers 26. Paulus schreibt, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Und zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Dann in Kapitel 12 sagt er, ab Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen, die er also auch hat, nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mit der Haltung kehrt eine große Gelassenheit ein. Was könnte mir jetzt noch schaden? Was wird mich trennen von der Liebe Christi? Nichts. Er wendet es um und meine Schwachheit wird zur Stärke. Wie geht das? Wie ist das ganz praktisch möglich? Ich habe mir diese Leute angeschaut, Hiob, Daniel, Paulus, Josef, immer und immer wieder. Diese Beispiele aus der Bibel, diese Menschen, die die Hölle durchmachten, und die Helden wurden. Und warum wurden sie Helden? Nicht aus sich heraus, nicht aus ihrem eigenen Vermögen heraus. Und deshalb dürft ihr euch einreihen in diese Liste der Helden. Es ist nicht aus deiner Kraft, es ist die Kraft des Herrn. Wie komme ich an diese Kraft? Ich muss meine Quelle kennen. Ich muss wissen, wo gibt es zu trinken? Wo stille ich meinen Durst? Wo werde ich satt? Was meint ihr, wie trinkt man aus der Quelle? Sammeln wir mal gerade so, ruft einfach rein, wie trinkt man? Wort Gottes? Beten, hören, den Nächsten lieben, ja, das ist ein Glaubensschritt dann, ne? Weil, ja. Wie wird denn das lebendig? Also tun, was wir lesen, ja? Tun. Mit Jesus gehen. Erwartung, also Glauben, mit Glauben empfangen, ja? Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Trinken aus der Quelle. Dranbleiben, klar. Okay. Es ist ein Lebensstil. Trinken aus der Quelle sind nicht so einzelne Ereignisse in unserem Leben, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist wie Atmen, Einatmen, Ausatmen. Ich kann nur reden, wenn ich zuvor Luft geholt habe. Und so ist es mit dem Trinken aus der Quelle auch. Wenn ich nicht vorher aus der Quelle getrunken habe, und das ist ein Prozess, den ich als wiedergeborener Christ immer wieder tun muss, ja, das ist etwas, was ich immer wieder tun muss, dieses Trinken aus der Quelle. Wenn ich das nicht getan habe, dann kann es von mir nicht fließen. Dann können diese Ströme lebendigen Wassers nicht von mir ausgehen, wie es uns verheißen ist, ja. Und wenn wir uns diese Helden anschauen, von denen wir immer wieder sprechen, wie haben die das gemacht? Jesus selbst, einschließlich Jesus. Alle herausragenden Männer und Frauen Gottes haben darauf nicht verzichtet. Wie haben die getrunken aus der Quelle? Ganz praktisch. Kein theologischer Satz, sondern praktische Anweisung. Was würdest du jemandem sagen? Sie haben sich rausgenommen, sie haben sich zurückgezogen, ganz genau. Das ist jetzt praktisch. Ja, das heißt, auch Jesus, der wirklich die Liebe selbst war, als Mensch hier auf der Erde, er ist es immer noch, auch er sah die Not, es jammerte ihn, es schmerzte ihn, ich denke auch physisch, es war ein großes Leid für ihn, sehenden Auges vor dieser Not zu stehen. Und doch hat er nicht 24 Stunden am Tag geheilt oder gepredigt. Die göttliche Kraft hätte er gehabt, er hat es nicht gemacht. Er hat sich zurückgezogen auf einen einsamen Berg, in der Nacht, hat mit dem Vater geredet, hat aus der Quelle getrunken, hat sich Vision geholt, hat Zeit mit dem Vater verbracht. Und so haben es alle Männer Gottes und auch Frauen Gottes gemacht. Ob das der Josef war oder ob das der Daniel war, von dem wir wissen, ja, das wurde gar nicht gern gesehen, dass er beten ging und nicht diesen Nebukadnezar angebetet hat. Und das Standbild wurde gar nicht gern gesehen, dass der seine regelmäßigen Zeiten hatte, wo er Gott angebetet hat. Er hat das durchgezogen. Er hatte einen wichtigen Dienst, eine hohe Position und hat sich trotzdem rausgenommen und hat diese Zeiten eingehalten. Hiob, von Hiob heißt es, er hat einen Riegel vor seine Augen geschoben. Das heißt, er hat jede Art von Enthaltsamkeit, ist ein sich rausnehmen, ein sich verweigern den Angeboten der Welt, ein sich verweigern den Möglichkeiten, was man jetzt noch alles tun könnte. Geschäftigkeit ist sowas. Je älter man wird, haben mein Mann und ich jetzt kürzlich erst wieder festgestellt, desto mehr könnte man tun, wenn man nicht so müde würde. Weil je älter man wird, desto mehr sieht man und desto mehr Know-how hat man angesammelt. Man könnte überall einspringen. Und da muss man Nein sagen können, ohne schlechtes Gewissen, vor Gott. Auf den Heiligen Geist hören und sagen, okay, Gott, was ist dran? Soll ich das tun? Soll ich es nicht tun? Ich meine, er selber hat sich den Schabbat geschaffen. Er selber hat einen Schabbat. Gott selbst ist ein Gott des Schabbat. Er hat am siebten Tag geruht. Ich meine, Gott? Gott hat geruht am siebten Tag und hat einfach nur geschaut, was er gearbeitet hatte in den sechs Tagen vorher und hat gesehen, es ist gut, was ich gemacht habe. Hat sich dran gefreut. Sollten nicht wir viel mehr auch das tun? Die tägliche Zeit mit Gott. Die darf kein Muss oder kein Zwang sein. Das muss wie Atmen sein, ein Bedürfnis. Dieses sich auf Gott fokussieren, Störquellen ausschalten, Zeit mit Gott verbringen. Trinken aus der Quelle. Das kann auch, ja, es gibt eine Anleitung, die hat mich schon oft so berührt, weil die gibt noch ein anderes Bild, wie man aus der Quelle trinken kann. Und zwar in Kolosser 3, 12 bis 17. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Und alles, was ihr tut, das steht da ein bisschen anders, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Lasst die Botschaft von Christus oder das Wort Christi bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das Wort Christi wohne reichlich in euch oder unter euch. Was mich damals auch so beeindruckt hat, in dieser Gemeinschaft, die ich kennenlernte, durch die ich zum Glauben kam, das war, dass jeder so eine ganz kleine Bibel, so eine Gideon-Bibel oder sowas Ähnliches in seiner Tasche dabei hatte. Und selbst in der Küche, wenn da gearbeitet, das Essen vorbereitet wurde für 10, 15 Personen, irgendeiner zückte immer mal wieder die Bibel und las einen Psalm vor oder einer sagte, oh, guck mal, was da steht und las uns dann vor, was ihn gerade beeindruckt hat. Und es war so lebendig. Es war einfach so dieses Leben mit Gottes Wort. Eigentlich hat das unser Denken erneuert. Man kann natürlich auch in sein Kämmerlein gehen und einfach mal lesen, lesen, lesen. Das ist auch ganz wichtig. Aber dieses, wenn wir zusammen sind, in den ganz alltäglichen Abläufen, da gehört das Wort Gottes hin. Genau da gehört es hin. Es ist nicht etwas so Heiliges, dass man es abtrennt in einen heiligen Raum, sondern es gehört in unser praktisches Leben. Auch die Psalmen, die Lieder, die wir singen. Es gehört in unseren Alltag. Nicht nur von einem Tonträger an unsere Ohren, sondern aus unserem Mund. Singst du manchmal bei der Arbeit Gottes Psalmen, Worte? Auch das ist Trinken aus der Quelle. Wie schnell sind wir erschöpft, wenn wir das vernachlässigen? Ich würde jetzt gerne noch mit euch eine kleine praktische Anwendung machen, so als für manche vielleicht als Einstieg, für manche ein Impuls zu dem, was er selber sonst immer auch noch macht. Wie viele Personen sind wir ungefähr? Sind wir 30 mehr? 15? Ja, also, dann kannst du mal jedem so ein Blatt geben. Ich denke, das haut hin. Ich habe da ein paar Fragen drauf geschrieben und ich würde gerne, dass ihr euch zu diesen vier Punkten kleine Notizen macht, dass ihr jetzt erstmal so in die Stille geht. Wenn jemand damit jetzt gar nicht klarkommt mit einem der Punkte, dann könnt ihr euch auch zu zweit zusammentun, aber eigentlich geht es darum, jetzt erstmal in sich zu kehren und vielleicht auf die Rückseite sich kleine Notizen zu machen dazu. Ist nichts Kompliziertes. Wie ihr seht, das sind vier Punkte, die jetzt mal so als Anregung dienen und es ist auch nur ein Impuls. Sicherlich gibt es noch andere Dinge, die man mit Gott besprechen kann oder wo man Kraft schöpft in der Gemeinschaft mit ihm und seinem wunderbaren Geist. Gott möchte, dass wir aus dem Vollen schöpfen. Er möchte, dass wir alle Last ablegen, dass wir wirklich Befreite sind. Und es ist unsere einfache, kindliche Entscheidung, diese Last abzugeben, loszulassen. Und wir wissen, dass der Teufel ein Lügner ist, der kommt immer wieder mit der gleichen Tour. Ich habe mir angewöhnt, meine Entscheidungen aufzuschreiben, weil wenn ich das nicht tue, dann vergesse ich manchmal, was ich eigentlich entschieden habe und stelle mich immer wieder mal in Frage. Aber wenn ich weiß, ich habe es schwarz auf weiß, nee, das habe ich gemacht. Und dann kann der Teufel mich nicht mit meinem schlechten Gedächtnis irgendwie an der Nase rumführen. Was war an diesen Menschen Gottes so besonders. Sie hatten Hingabe an Gott und sie hatten Disziplin. Es ist ganz wichtig, dass ich regelmäßig diese Dinge kläre. Diese vier Punkte plus andere Dinge, ja. Aber eben wir waschen uns ja auch, ja, jeden Tag. Und unser Herz braucht auch eine gewisse Hygiene. Wir müssen Dinge immer wieder klären vor Gott und immer wieder bereinigen, aber auch immer wieder klären, wofür wir dankbar sind. Um immer wieder richtig zu stellen, wenn der Teufel uns sagt, oh, das hast du toll gemacht, du bist ganz autonom, super, du kannst alleine denken, entscheiden, handeln. Und mit meiner Dankbarkeit und mit meinem richtig ausgedrückten Dank proklamiere ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich von Gott abhängig bin, dass ich seiner Hilfe bedarf, dass ich seine Kraft brauche und dass ich sie bekomme. Ich habe Zugang zu ihr. Das ist ein totales Geschenk. Und wenn ich das regelmäßig mache, dass ich zu Gott gehe, ihm Dank sage, ganz bewusst, also ich habe ein Tagebuch, das ist nur für Dank. Da schreibe ich alle Tagesgeschehen rein, für das ich dankbar bin. Dinge, die ich geschenkt bekam, Dinge, die mir gelungen sind. Da schreibe ich einfach alles rein. Das ist das Tagebuch des Dankes. Und wenn ich da drin lese, es baut mich jedes Mal auf und ich sehe den roten Faden von Gottes Handeln in meinem Leben, weil ich sehe, es durchweg gibt es immer Grund zu danken, auch wenn schwere Zeiten sind, aber er hilft mir dadurch. Auch wenn ich Dinge erlebe, wie Paulus hier richtige Mühe, ja, aber es gibt immer Grund, Gott zu preisen, dass er mich da durchgebracht hat. Oder diese Sache mit der Vergebung. Es ist so wichtig, dass wir werden ja immer wieder verletzt. Das hört nicht auf. Immer wieder kommen diese Seitenhiebe durch Menschen. Oft sogar gerade die, die wir besonders lieben, die können uns so verletzen. Und wenn wir, weil Jesus das sagt, nicht weil unsere Gefühlswelt gerade so gestimmt ist, weil Jesus sagt, vergib. Darum mache ich das. Die Gefühle hinken manchmal hinterher. Und auch, wie ich hier geschrieben habe bei diesem einen Punkt, ich muss immer wieder auch mir selber vergeben, wenn ich Mist gemacht habe. Weil ich muss mir vor Augen halten, Jesus ist dafür gestorben. Das wurde gesühnt. Ich kann nicht an diesen Selbstverdammungsgefühlen hängen bleiben. Ich darf das nicht. Er hat alles bezahlt. Ich bin frei, freigesprochen. Und wenn ich so entlastet bin, dann bin ich erfrischt und habe aus der Quelle getrunken und kann weitergehen und kann weiter Brot brechen und austeilen und habe gefüllte Hände und ein gefülltes Herz. Und dann stehe ich auch noch ganz andere Schwierigkeiten durch. Die großen Dienste fangen immer klein an und mal ganz ehrlich, die fangen im Verborgenen an, wo es keiner sieht. Und wenn man große Leute fragt, die es zu was gebracht haben, wie ihr Leben hinter den Kulissen aussieht, dann ist da oft sehr viel Zerbrochenheit und auch die Disziplin, an der Sache dran zu bleiben. Fang einfach mit der Dankbarkeitsliste an. Das schult das Herz, einen Glaubensblick zu haben. Das schult uns, demütig zu sein und zu empfangen. Und es erfreut uns, es füllt uns mit Freude. Dankbarkeit erfüllt mit Freude. Das ist ein guter Einstieg für die richtige Perspektive. Okay, das war's. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, Ich danke dir, dass wir durch dich diese geöffneten Türen haben, diesen freien Weg, dass du uns die Leichtigkeit des sanften Joches schenkst. Danke, dass du uns versorgst, dass du unser Ausstatter bist. Danke, dass du uns beschützt, du bist unser Löwe, der für uns brüllt. Danke, dass du die Mauern bist, die uns umgeben, der Boden, auf dem wir stehen, das Dach über unserem Kopf. Danke, Vater, dass wir Vater sagen dürfen zu dir und du nimmst uns an die Hand und lässt uns nicht mehr los. Deine Augen leiten uns. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde, für die Gemeinschaft. Danke, dass wir uns gegenseitig aufbauen dürfen durch gute Worte, die wir uns zusprechen, durch kühnen Glauben, mit dem wir Dinge nehmen aus deinen Ressourcen und andere damit ermutigen, es auch so zu tun. Danke, Vater, in Jesus' Namen. Amen.